Heimat. Heimat ist für mich ein bisschen Landschaft, viel Geruch und wenig Gerät. Heimat ist natürlich noch viel, viel mehr. Aber wenn ich das, was ich persönlich damit verbinde, in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würden diese Schlagwörter übrig bleiben. Ein bisschen Landschaft, viel Geruch bzw. Gerüche und wenig gesprochene Worte. Die Landschaft ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Teil des Heimatgefühls. Aber wenn man vom Bauernhof stammt, dann schaut man sich nicht ständig die Landschaft an. Der Regisseur Franz Xaver Bogner hat einmal zu mir gesagt, der Bauer schaut sich die Landschaft um ihn herum nicht an, der Bauer ist die Landschaft. Und wenn man in der Stadt aufgewachsen ist, dann ist es verständlich, dass man sich gern im Grünen aufhält, die Natur bewundert, dass man sonntags an den Tegernsee fährt oder nach Garmisch eine kleine Bergwanderung unternimmt und schließlich irgendwo vor einer Hütte sitzend auf die bayerischen Berge schaut und zwischen zwei Brocken saurem Presssack vor sich hinseufzt. Mei, ist schon schön, unser Bayern, gell? Aber als wir Kinder klein waren, ist mein Vater mit uns selten ins Grüne gefahren, weil wozu soll man sich in den wenigen Stunden zwischen Mittagessen und dem Zeitpunkt, wenn man wieder zur Stallarbeit daheim sein muss, ausgerechnet das anschauen, was man 6 Tage die Woche sowieso vor der Nase hat? Deshalb fuhr mein Vater mit uns regelmäßig in die Stadt. Oder vielmehr durch die Stadt. Nach der Nachspeise, sonntags gab es nämlich immer eine Ananasquark oder eine Schwarzwälder Kirschcreme, hat er uns 3 Kinder und die Mama in seinen distelgrünen 190er Mercedes Einspritzer geschlichtet und uns kreuz und quer durch München geschaukelt, ohne auch nur einmal anzuhalten. Und wir Kinder starrten mit offenen Mündern auf die Sehenswürdigkeiten dieser großen, großen Stadt mit den vielen, vielen Menschen, die alle Fahrrad fuhren. Bei uns auf dem Land fuhren nur alte Weiber mit Kopftüchern und Kinder mit dem Radl. Die Erwachsenen waren entweder mit landwirtschaftlichen Gefährten oder mit dem Auto unterwegs. Auf ein Dorffest oder in den Biergarten, da fuhr man schon mal mit dem Radl hin. Allein schon deshalb, weil man damals noch betrunken wieder heimfahren durfte, ohne gleich auf einen schweren geistigen Defekt untersucht und für den Rest seines Lebens schikaniert zu werden. Manchmal machten wir auch sonntags eine kleine Runde mit unseren Fahrrädern über die Felder, weil der Papa schauen wollte, wie die Gersten steht und ob in die Zuckerrüben nicht ein Haufen Disteln drin sind. Aber vormittags in die Kirche, die nur 2 Kilometer entfernt war, da fuhr man mit dem Auto. Schließlich wollte man weder die frisch geföhnte Frisur noch das schöne Feiertagsgewand ramponieren. In München dagegen fuhr anscheinend jeder mit dem Fahrrad, zumindest am Sonntag. Die Autofahrer stammten allesamt aus dem Umland wie wir. Hauptsächlich sah man folgende Autonummern, für die wir Kinder uns die passenden Übersetzungen ausdachten. FFB, 5 Flaschen Bier. DAH, die Amsel hustet. GAP, ganz arme Penner. EBE, ein bisserl Einbahnstraße. Mein Vater schuckelte die Leopoldstraße hinunter, vorbei an Eisdielen, Cafés und Bars mit coolen Namen, in Richtung Siegestor und Universität, über die er fast ein wenig feierlich sagte, da gehen nur die ganz, ganz Gescheiden hin, die Gestudierten. Sowohl das mächtige Gebäude mit dem gewaltigen Brunnen davor, als auch die Tatsache, dass es in München unfassbar viele gescheide Leute geben musste, imponierten uns mächtig. Dann weiter in die Brennerstraße mit dem Nymphenburger Porzellangeschäft. Kinder, wenn ihr da einen Teller zusammenhaut, der kostet so viel wie unser Bulldog. Mit ihren feinen Läden und Kunstgalerien in Richtung Königsplatz, wo der Papa nur meinte, dies hat alles der Hitler baut. Aha. Bei uns auf dem Hof baute immer alles der Käsmeier Erich aus Thalheim, aber der hatte eh schon so viel Arbeit und München war ja auch ganz schön weit weg, sodass die Münchner eben andere Baufirmen hatten, zum Beispiel diese Firma Hitler. Wenn wir auf der Donnersberger Brücke waren, fuhr er immer ein bisschen langsamer, damit wir sehen konnten, wie die Züge in den Hauptbahnhof ein- und ausfuhren. Kinder, schaut die langen Züge an. Wir taten, wie uns befohlen, denn es konnte nicht mehr lange dauern und unsere Geduld würde vielleicht mit einem Eis belohnt werden. Wenn wir die Maximilianstraße mit ihren Luxusgeschäften fast im Schritttempo entlang krochen und dabei ständig von den Taxlern angehubt wurden, wovon sich mein Vater überhaupt nicht aus der Ruhe bringen ließ, damit wir besser in die Schaufenster der edlen Geschäfte schauen konnten, dann meinte der Papa nur, »Dies ist nur was für die ganz Noblen, so wie die Oper fahren. Dies ist nur was für feine Leute.« Damit war klar, das war alles nichts für uns. Aber anschauen durfte man die prachtvollen beleuchteten Auslagen und die luxuriösen Autos, die vor dem Hotel 4 Jahreszeiten parkten. Auch wenn man nicht zu den feinen Leuten gehörte. Während also die Stadtbevölkerung am Wochenende aufs Land fuhr, um Seen, Berge und Almhütten zu bestaunen, brachen wir Kinder beim Anblick der Münchner Großmarkthalle und des Schlachthofs in begeisterte Ahs und Uis aus, bevor wir dann schlussendlich vor der Heimfahrt in irgendeinen Gasthof einkehrten. Bevor wir über die Schwelle des Wirtshauses traten, stellte die Mama kurz sicher, dass sie sich mit uns nicht würde blamieren müssen, gell? Und ihr seid schön brav und sagt's grüß Gott, bitte und danke, weil sonst bleibt's das nächste Mal daheim. Da diese Ausflüge eher selten waren und wir Kinder uns die Chance auf Würstel mit Pommes und danach ein Eis nicht verbauen wollten, hockten wir brav und schweigsam auf unserem Hosenboden und wenn wir die Mama etwas fragen wollten, dann flüsterten wir ihr das ins Ohr. Viele Jahre später, als ich immer am Sonntagmittag beim alten Wirt in Goldach kellnerte und junge Mütter mit ihren Monsterkinderwägen den Kücheneingang blockierten und stolz schweigend ihren Ablegern dabei zuschauten, wie diese sich gegenseitig am Tisch mit Spätzle bewarfen oder zwischen den Tischen Fangen spielten, dachte ich oft daran zurück, wie die Leute früher ihre Kinder erzogen hatten. Ich habe mal in einem meiner Programme gesagt, dass ich nach solchen Kellnertagen heimfuhr und eine ganze Schachtel Antibabypillen auf einen Sitz auffraß. Das war natürlich eine gnadenlose Übertreibung um eines billigen Lachers willen, aber unsere Eltern hätten eben auch nie zugelassen, dass wir Kinder uns so aufführten. Und dazu mussten sie nicht einmal die Stimme heben. Es genügte schon, wenn meine Mutter lediglich die linke Augenbraue leicht hob, dann wussten wir genau, auweh, jetzt heißt's brav sein. Außerdem mussten wir allein deshalb schon still sein, weil sich meine Eltern in der knapp bemessenen Freizeit, die sie hatten, unterhalten wollten. Miteinander, nicht mit uns. Uns störte das aber nicht weiter, denn wir waren mit dem Festessen beschäftigt, das es daheim nie gab. Pommes, die wir mit den Fingern essen durften, weil es dann leichter war, den glibberigen Ketchup so zu balancieren, dass er im Mund und nicht auf dem Feiertagsgewand oder der Tischdecke landete. Und wenn wir dann nach der Brotzeit aus München hinausfuhren, durch die flache, spärlich bewaldete Landschaft des Erdinger Moos und uns schließlich dem Ortsschild von Tittenkofen näherten, von wo aus man bereits die hügeligen Ausläufer des Holzlandes erkennen konnte, dann stellte sich immer unmittelbar, spätestens wenn wir bei uns durch die Hofeinfahrt fuhren, das wohlige Gefühl des Heimkommens ein. Und fast jedes Mal, wenn meine Mama in der Garage aus dem Auto stieg, sagte sie seufzend, »Mei, auf die Nacht ist man einfach froh, wenn man wieder heimkommt.« 4 Stunden waren ja auch ein ziemlich langer Ausflug. Aber tatsächlich verbinde ich den Begriff Heimat in erster Linie mit Gerüchen. Den Gerüchen meiner Kindheit. Dem Duft von fast trockenem Heu, das in der flirrend heißen Sommerluft gewendet wird, von herbstlichen Maisfeldern, die gerade abgedroschen werden, irgendwie leicht grasig, säuerlich, aber auch satt und sonnengereift. Und dazu die letzten Herbststrahlen einer späten Nachmittagssonne, die nicht mehr so recht Kraft hat und bald der stechend kühlen Novemberluft und dem über Wochen undurchdringlichen Nebel des Erdinger Moos weichen wird. Der ganz spezielle Geruch unseres Hausflures daheim, der Flitz. Der erinnert mich sofort an die Spiele unserer Kindheit, als mein Bruder seine dreckigen Spielzeugtraktoren mit Anhänger voller Maiskolben, Sämaschinen und überhaupt sein ganzes Klump in unserer Flitz vor dem angekündigten Regen in Sicherheit brachte, sodass man sich trotz der stattlichen Größe unseres Hausflurs kaum noch umdrehen konnte, ohne über einen Pflug oder ein halb mit Regenwasser gefülltes Odelfassel zu stolpern. Der Geruch in der Küche meiner Mutter, der ganz eigen war und vor allem appetitanregend. Dieser Duft lässt einen sofort hungrig werden, wenn man von der Flätz aus in die Küche kommt, denn die Luft duftet immer so, als sei sie mit einem Hauch von Butterschmalz und Puderzucker und einer leichten Bratensoßennote versetzt. Der Geruch von Wäsche, die auf der Leine an der frischen Luft getrocknet worden ist. Dieser Geruch ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Vor allem, wenn die Mama vergessen hat, dass der Papa auf dem Feld nebenan Gülle gefahren hat, sodass die ganze Wäsche nach Odel roch und in der Schule wieder keiner neben mir sitzen wollte. Ach, ich sage es Ihnen, unvergleichlich. Und dass Heimat wenig Gret bedeutet, heißt nicht, dass es wenig Klatsch und Tratsch gibt, um Gottes Willen. Klatsch hält die Gesellschaft zusammen wie die Mehlschwitze die Soße in einer Betriebskantine. Der Bayer redet ja in der Regel eher wenig. Barbara Schöneberger, mein Vater und ich sind die großen Ausnahmen. Aber mit diesem Wenigen ist alles gesagt.